begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Vortragsreihe Philosophische Grundbegriffe. Heute haben wir den Begriff der Seele auf dem Programm. Da mein geschätzter Kollege Professor Andreas Bechtold wegen einer Erkrankung seinen Vortrag für heute Abend nicht ausarbeiten konnte, habe ich sein Thema kurzfristig übernommen. Nicht, weil mir langweilig war oder ich das Thema aus dem Ärmel schütteln konnte. Ich wollte, dass Sie mit der Vortragsreihe auf genügend Einheiten für das Studium Generale und das Ethikum kommen können. Sie bekommen von mir sicher etwas anderes zu hören als das, was Herr Bechtold angekündigt hatte. Machen wir das Beste draus. Ich möchte Sie einladen, mit mir ein paar wenige und reichlich fragmentarische Notizen zum philosophischen Grundbegriff Seele anzuhören. Ich habe mir Notizen gemacht zur Herkunft des Wortes Seele. Ich möchte mit Ihnen ein bisschen angucken die jüngere Begriffsgeschichte, und dort wird vor allen Dingen das Leib-Seele-Problem diskutiert. Dazu möchte ich ein paar Anmerkungen machen und vielleicht können wir die eine oder andere aktuelle Frage da diskutieren. Ich hoffe, Sie begleiten mich gnädig bei meinen Ausführungen. Ich habe die letzten zwei Tage ein bisschen geschwitzt. Sehen Sie mir nach, dass meine Ausführungen kein Vortrag in der Form sind, wie Sie und ich uns das hier in dieser Reihe gemeinhin wünschen. Sie werden mich also beobachten können bei dem, was Heinrich Kleist einmal die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden genannt hat. Und dabei bitte ich Sie um Ihre Mitarbeit. Vielleicht kommen wir gemeinsam der Seele auf die Spur. Und da hätte ich dann auch schon eine erste Frage an Sie. Machen wir doch eine kleine Umfrage. Wer von Ihnen hat keine Seele? Wir könnten das ja Vorher-Nachher-Spiel machen. Ja? Mal schauen, ob Sie nach dem Vortrag immer noch eine haben wollen. Aber offenbar scheint es etwas zu sein, dass man sich gerne zuschreibt. Also die allermeisten von uns fühlen sich offenbar beseelt, was auch immer das ist. In Albert Lortzings romantischer Oper Undine wird darauf eine Antwort gegeben. Ich weiß nicht, kennt die jemand, diese Oper? Naja, es ist immer gut, mit Beispielen zu kommen, die keiner kennt, die entziehen sich dann der Überprüfbarkeit. Undine ist die Tochter des Wassergeistes Kühleborn. Die Wassergeister unterscheiden sich von den Menschen dadurch, dass sie keine Seele besitzen. Undine verliebt sich aber in einen Menschen, den Ritter Hugo. Sie klärt ihn über ihr Wesen auf, über die Tatsache, dass sie zu den Wassergeistern zählt, die eben keine Seele haben. Und dann singt Undine in einer Arie, und ich hätte die jetzt auf dem Rechner, aber ich habe mir überlegt, dass ich dann den Saal wahrscheinlich doch etwas schneller noch leer kriege. Deswegen erspare ich es Ihnen, ich sage Ihnen einfach nur den Text. Undine singt also ihren Ritter Hugo an und singt ihm: Wir leben harmlos und zufrieden, in einem nur sind wir von euch verschieden. Nicht winket uns ein ewiges Heil, denn keine Seele ward uns zuteil. Doch kann auf Erden und im innigsten Vereine mit euch man dieses hohen Glücks teilhaftig werden. Du ahnest nicht, was mich bewegt, was sich hier im Innersten regt. Ich bin beseelt, dir danke ich meine Seele. Im Falle Undines also schafft die Liebe einem das Beseeltsein, gibt einem eine Seele, die einen erst zum Menschen macht. Ich möchte mit Ihnen ein kleines Experiment machen. Ich zeige Ihnen ein Bild und ich würde gerne von Ihnen eine spontane Äußerung haben. Also rufen Sie ruhig los, was Sie da sehen. Ja? Es geht los. Indianer, Mann, der malt. Eskimo. Ah. Die einen sehen ein Indianergesicht und die anderen sehen ein Eskimo. In dem Moment, in dem ich Ihnen das gesagt habe, dass beide Varianten möglich sind, sind Sie in der Lage, beide zu sehen. Sie können jetzt hin und her schalten, nicht wahr? Wer schaltet da hin und her? Wer oder was ist das, das Sie jetzt entscheiden lässt, ob Sie den Indianer sehen wollen oder den Eskimo? Ich glaube, Sie kriegen beides zugleich nicht hin. Sie kriegen sehr schnelle Wechsel hin, aber nicht beides zugleich. Wer oder was ist das? Tja, mal schauen, ob wir dem auf die Spur kommen. Schauen wir uns den Begriff Seele einmal zuerst als Begriff, als Wort an und gehen wir in die Etymologie, aus die Wortherkunftslehre. Das deutsche Wort Seele hat einen altgermanischen Ursprung. Es kommt aus dem mittelhochdeutschen Seele, althochdeutsch Seula, gotisch Saivala, niederländisch Seel, englisch Soul. All diese Begriffe, was meinen Sie, von welchem Wort leiten die sich ab? Irgendeine Vorstellung? Ich verrate es Ihnen. Von dem Wort See. In alten germanischen Vorstellungen wohnten die Toten und die Seelen der Ungeborenen im Wasser. Und daher Seele. Ja? Es gibt noch eine weitere Bedeutungsebene, die auch alten Ursprungs ist, nämlich im übertragenen Sinne steht Seele für das Innere eines Dings, zum Beispiel eines Gewehrlaufs. Ja? Oder manchmal spricht man von wenn man mehrschichtige Schnüre hat, davon, dass der Kern eine Seele ist. Alle Fliegenfische unter Ihnen wissen jetzt, wovon ich rede. Ich weiß, es gibt noch eine dritte Bedeutung, die ist allerdings, glaube ich, nur im Schwäbischen geläufig. Schauen wir uns einmal die lexikalischen Definitionen an. Im Lexikon finden Sie so Sätze wie, also unter Seele, das Prinzip der Einheit der psychischen und geistigen Vorgänge, besonders des Menschen, empirisch sei das nur in Aspekten fassbar. Dann wird darauf verwiesen, dass in Religionen der Begriff sehr häufig so interpretiert wird, dass die Seele den Tod überdauert. Sie kennen es aus dem Christentum, die Unsterblichkeit der Seele, das ewige Leben, das ist das Seelenheil. Und Sie kennen vielleicht auch manche, sagen wir mal Ansichten, religiöse Einstellungen, die davon ausgehen, dass der gesamte Naturbereich beseelt sei, also dass Pflanzen und Tiere auch eine Seele haben. Schauen wir uns die Bedeutung des Begriffs einmal näher an. Also da wird gesagt, dass die Seele der Substanz und körperlose Teil des Menschen sei. Können Sie sich das vorstellen? Nicht wirklich. Ja, Sie haben doch eine, ne? Wenn sie Substanz hätte, wenn sie nicht körperlos wäre, also körperlich, was ist sie dann? Mal schauen. Eine weitere Bedeutung ist die, dass darunter unter Seele die Gesamtheit dessen erfasst wird, was wir fühlen, was wir empfinden, was wir denken und dass das ein Teil ist, der den Menschen ausmacht. Des Weiteren finden Sie den Begriff natürlich in bestimmten Redewendungen. Sie werden hoffentlich Ihre Seele nicht dem Teufel verschreiben, sonst wird es faustisch. Hin und wieder beten manche für die Seelen der Verstorbenen. Manch einem Menschen sagt man eine zarte, empfindsame oder eine große Seele nach. Manch einer wurde von Ihnen, und ich hoffe, er hat sich davon erholt, in tiefster Seele einmal verletzt. Und womöglich hatten sie schon einmal das Gefühl, dass sie ihre ganze Seele jemandem offenbaren sollten. Bleiben wir noch ein bisschen beim Wort, bei dem Begriffsfeld. Kennen Sie Synonyme für Seele? Also welche Worte werden denn gleichgesetzt, gleichbedeutend benutzt? Geist, sagen Sie? Mhm. Sonst noch was? Ich habe hier mal drei aufgelistet. Gemüt, Herz, Psyche. Aber Geist, da kommen wir noch drauf. Wir benutzen das Wort natürlich in sehr vielen begrifflichen Kombinationen, in Ableitungen. Wir reden manchmal von Seelenruhe oder von Seelenangst, von Seelenkraft, von einem Seelenverkäufer, der über die Meere schippert. Manche Religionen haben die Vorstellung von einer Seelenwanderung. Manche Philosophen sehen sich nach Seelenfrieden. Manche Leute sind tätig in der Seelenarbeit, gar als Seelenarzt. Manchmal spricht man von der Seelenblindheit. Im religiösen Zusammenhang ist vom Seelenbräutigam die Rede. Seelengröße sprechen wir selten, glaube ich, jemandem zu, aber dann ist es eine große Auszeichnung. Auch Seelengüte ist ein sehr positiv besetzter Begriff. Wie wir vorher schon gehört haben, das Seelenheil suchen wir. Es gibt die Seelenkunde, deutsches Wort für Psychologie. Manche sehen wir als seelenlos an und dann sehnen wir uns nach einer Seelenmassage oder nach Seelentrost. Hin und wieder denken wir, jemand sei seelensgut oder seelenstark. Manch einen trauen wir zu, dass er seelenverwandt mit uns sei, manch einem, dass er seelenvoll ist. Über manch einen Seelenzustand machen wir uns Gedanken, dann schicken wir ihn zur Seelsorge. Das Seelamt oder Seelenamt wird in Verbindung mit der Seelenmesse gehalten und wenn es soweit ist, dann fühlen wir uns manchmal Mutterseelen allein. Es gibt eine verkürzte Auffassung des Begriffs, die wird heute sehr oft eingesetzt, nämlich dass in dem Umfeld von Seele es um Fühlen und Empfinden allein gehe. Das werden wir später noch sehen, das ist etwas, was wir in der Psychologie dann auch wiederfinden. Schauen wir uns mal vom deutschen Wort weggehend die begrifflichen Wurzeln an. Das Wort ist schon gefallen. Wissen Sie den griechischen Begriff, den altgriechischen Begriff für Seele? Ja, Psyche wurde genannt und so ist es auch. Und sie wird in der frühen Literatur, bei Homer beispielsweise, immer als ein Begriff benutzt, der gegenübersteht dem Begriff Soma. Eine Ahnung davon, was das bedeutet? Haben Sie schon mal was von Psychosomatik gehört? Von psychosomatischen Erkrankungen? Vielleicht kennen Sie jemanden, der schon einmal eine psychosomatische Klinik aufgesucht hat. Soma meint Körper, Leib. Ja? Und die Psychosomatik beschäftigt sich mit den körperlichen Erkrankungen, die seelischen Ursprungs sind. Ich weiß nicht, ob Sie da eine Vorstellung haben, wie habhaft so etwas sein kann. Ich habe in einer Tätigkeit, die mich so 4-5 Jahre in einer psychiatrischen Klinik arbeiten ließ, Menschen gesehen, die alle Symptome eines Herzinfarkts hatten und sich auch so fühlten. Und da fühlt man sich nicht gut. Das kann ich Ihnen, glaube ich, versprechen, falls Sie jemals in die Lage kommen, werden Sie es wissen. Ich hoffe, Sie kommen da nicht hin. Alle Symptome da, aber medizinisch nachweisbar kein Herzinfarkt. Soweit kann also eine psychosomatische Erkrankung gehen, dass die Seele den Körper wirklich alle Symptome empfinden lässt, obwohl sie nicht da sind. Oder die Ursächlichkeit nicht da ist. Also, Psyche und Soma, zwei Begriffe, die im Griechischen gegenübergestellt werden. Homer hat interessanterweise beide Begriffe nie für Lebende benutzt, sondern da in diesem ältesten Epos werden die beiden Begriffe für das Totenreich vorbehalten. Sie kennen den englischen Begriff für Körper, Body. Unlängst las ich in irgendeinem Geschäft, da ging es, glaube ich, um Kosmetikartikel. Die wurden verpackt in Tüten, auf denen stand Bodybag. Ich weiß nicht, ob Sie eine Ahnung haben, was das im Englischen bedeutet. Das heißt Leichensack. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das eine kluge Marketingstrategie war. Was bedeutet der griechische Begriff Psyche? Da werden eine ganze Menge Begriffe mit verbunden. Atem, Leben, Seele, Schattenbild, Verstand, Bewusstsein, Gemüt, Herz, Mut, Verlangen, Trieb, Appetit. Und das Verb dazu, Psychein, heißt hauchen. Vielleicht haben Sie schon mal die Wendung gehört, dass man sein Leben aushaucht. Ja? Oder man vom Lebenshauch spricht. Daher kommt's. Der lateinische Begriff dazu ist Anima. Sie wissen, dass wir in unseren Fremdwörtern immer pendeln zwischen Entlehnungen aus dem Griechischen und Entlehnungen aus dem Lateinischen. Hier haben die Griechen offensichtlich das Feld schon rechtzeitig besetzt. Also unser Fremdwort arbeitet nach wie vor mit Psyche. Vielleicht schauen wir uns noch ein altes Wörterbuch an. Ich mache sowas immer ganz gern. Nämlich vom Johann Christoph Adelung, das grammatisch-kritische Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Also gut 200 Jahre alt. Da haben wir drei, ich verkürze das, also es steht noch wesentlich mehr unter dem Begriff Seele, aber drei Abschnitte, in denen angegeben wird das Folgende unter Seele. Erstens das Leben und die Lebenskraft eines lebendigen Dinges. Und das sei eine der ersten und ältesten Bedeutungen. Zweitens findet man unter Seele das Vermögen, die Kraft zu empfinden und zu begehren. Und da wird geschrieben, der Mensch habe eine vernünftige Seele. Drittens sei unter Seele zu verstehen das Wesen, welches in uns denkt, Verstand und Willen hat, ein mit einem organischen Körper verbundener Geist. Und genau das, was sich da so nonchalant sagen lässt, ein mit einem organischen Körper verbundener Geist, macht den Philosophen eine Menge Schwierigkeiten. Vielleicht noch kurz, weil Sie womöglich hierher gekommen sind und gedacht haben, es geht primär um den psychologischen Begriff der Seele. Nein, das tut's nicht, auch wenn man in diesem Jahr Freud gedenkt und so weiter. Ich möchte mich hier auf die Philosophiegeschichte beschränken. Aber die Psychologie ist die Lehre von der Seele, die Seelenkunde. Sie wird definiert als Wissenschaft von den bewussten und unbewussten Zuständen sowie deren Ursachen und Wirkungen. Und sie ist eine vergleichsweise junge Erfindung. Es gab zwar immer schon Texte, die sich mit psychologischen Fragen, wenn Sie so wollen, beschäftigt haben, aber die Psychologie als eigenständige Wissenschaft ist eine Loslösung aus der Philosophie, die vornehmlich im 19. Jahrhundert passiert ist. Und sie beschränkt sich vornehmlich, da werden mir jetzt eine Menge Psychologen wahrscheinlich sofort ins Kreuz springen, aber gleichwohl, sie beschränkt sich auf die Untersuchung von primär empirischen und experimentellen, von empirischen seelischen Vorgängen, die experimentell dann auch untersucht werden, Einzelvorgänge. Also, darum geht es heute Abend nicht. Worum geht es? Um die Philosophiegeschichte des Begriffs Seele. Und wenn ich behaupte, darum ginge es, dann mache ich schon eine Behauptung, die nicht wahr ist. Jedenfalls nicht in vollem Umfang. Als Besucher in dieser Vortragsreihe kann ich Ihnen ein Werk empfehlen, wenn Sie sich mit dem einen oder anderen Begriff mal vertieft beschäftigen wollen. Das ist das Historische Wörterbuch der Philosophie. Und wenn Sie da reinschauen, also das, was hier so nett blau schimmert und ein bisschen verzerrt aufgenommen ist, das ist ein Buch mit 700-800 Seiten, das ist einer von 12 Bänden. Und in dem Band, der die Buchstaben von SE bis SP umfasst, da beginnt es gleich in der ersten Spalte. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Und wenn Sie da anfangen zu lesen und denken, naja, dann mache ich doch mal kurz für den Kollegen Bechtold einen Vortrag, gucke ins Historische Wörterbuch der Philosophie, bin ich ja ruckzuck fertig. Also eine solch eine Seite kostet mich im Regelfall etwa eine Stunde Lektüre. Ja, das sind ganz, ganz dicht, hochkomprimiert geschriebene Texte, die inhaltsreich sind ohne Ende. Nun gut, Sie müssen sich dann durcharbeiten bis zur Spalte 89. Und dann wissen Sie, dass dieses Wochenende für mich sehr ausgefüllt war. Ist natürlich nicht alles darzustellen, was in der Philosophiegeschichte zu dem Begriff Seele passiert ist. Deswegen möchte ich mich beschränken, zum einen auf ein paar Hinweise, die ich Ihnen geben möchte zur Antike, weil dort der Begriff entstanden ist. Und ich nach wie vor denke, dass es auch immer ein ganz schöner Einstieg ist in die Philosophie, sich mit den alten Griechen zu beschäftigen. Und ich möchte dann später mit einer kleinen Zwischenstation bei Descartes direkt in die Gegenwart springen. Schauen wir uns mal an, was in der Philosophie der Antike die Vorsokratiker, also die Philosophen, die vor Sokrates gelebt haben, was die so gesagt haben zum Begriff Seele. Wissen Sie, warum man die als Vorsokratiker bezeichnet? Warum das offenbar ein Einschnitt war, dass Sokrates durch Athen spazierte? Irgendeine blasse Ahnung? Also die Vorsokratiker haben sich mit etwas nicht beschäftigt, womit sich Sokrates primär beschäftigt hat. Cicero hat einmal über Sokrates gesagt, Sokrates habe die Philosophie vom Himmel auf die Erde geholt. Damit ist gemeint, dass die Philosophen vor Sokrates sich mit kosmologischen Fragen beschäftigt haben. Denen ging es ums Ganze. Ja? Der Mensch hat sie nicht allzu sehr interessiert und insbesondere hat sie nicht interessiert, die Fragen, die mit Sokrates formuliert worden sind. Was ist ein gutes Leben? All die Fragen, die zur Ethik gehören, zur Moral, waren bei den Vorsokratikern bestenfalls am Rande Thema, aber letztendlich nicht wirklich in ihrem Blickwinkel. Einer der Ältesten ist der gute Thales. Er sieht in der Seele ein im gesamten Kosmos anwesendes göttliches Prinzip. Sie hatten ja alle eine Seele, ne? Anaximenes sagt, die Seele ist Luft, die uns durch ihre Kraft zusammenhält. Vielleicht hätte ich sagen sollen, dass die Vorsokratiker sich sehr dem spekulativen Denken gewidmet haben. Das merkt man an solchen Äußerungen. Heraklit sagt, die Seele ist das Bewegende und das Erkennende. Sie ist das, was alles in Bewegung setzt und was zum Erkennen führt. Zumindest der zweite Teil ist nicht ganz unmodern, würde ich sagen. In der Schule hat man sie wahrscheinlich mit Pythagoras ein bisschen gequält. Der hatte aber nicht nur was mit Dreiecken am Hut, sondern eine Menge mehr zu sagen. Wenn Sie hören, dass für ihn die Seele wandert von einem Körper zum anderen und dabei höhere Stufen als Mensch erreichen kann oder in andere Spezies absinken kann. Woran erinnert Sie das? Bitte? Buddhismus. Ja. Es geht die Vermutung um, dass der Herr sich auch ein bisschen in den Osten hinein bewegt hat. Leute, die reisen, kriegen Ideen. Altmaion, interessanter Philosoph, von dem leider sehr, sehr wenig nur erhalten ist, nur um drei Ecken rum im Regelfall. sagt, die Seele ist unsterblich, weil sie in ewiger Bewegung ist und der Bewegungsursprung des gesamten Kosmos. Den Teil finde ich an seinem Denken nicht ganz so spannend, aber er war vielleicht einer der Ersten, der so etwas wie medizinische Psychologie betrieben hat, bis zum gewissen Grad. Leider lässt sich das nur aus Schriften Dritter zusammenbauen. Von daher weiß man zwar, da muss eine Menge passiert gewesen sein bei ihm in seinem Denken, aber man kriegt es leider nicht genau zusammen. Verlassen wir die Welt der Vorsokratiker. Schauen wir uns weiter in der Antike um. Wenn wir schon die Vorsokratiker auf dem Plan haben, dann müssen wir natürlich auch den guten Sokrates befragen. Was hat er sich denn über die Seele zusammengereimt? Das sind natürlich, was ich Ihnen jetzt hier nenne, alles extreme Verkürzungen und Verdichtungen. Da steckt im Regelfall ein bisschen mehr dahinter. Aber ich will Ihnen einfach nur so ein paar Elemente aufblitzen lassen. Sokrates hat einen sehr interessanten Gedanken geäußert. Er geht auch von der Unsterblichkeit der Seele aus und sagt, dass daraus folgt die Bedeutung, die es hat, sich um sich selbst zu sorgen. Also nur weil die Seele unsterblich ist, ist es eigentlich gerechtfertigt, sich Gedanken über sich selbst zu machen und sich zu fragen, wie will ich leben, wie will ich mein Leben einrichten. Nämlich, wenn die Seele unsterblich ist, dann hat sie offenbar ein bisschen Gepäck mit sich herumzuschleppen, auch dann, wenn der Körper nicht mehr ist. Also, da sieht er einen direkten Zusammenhang zwischen der Unsterblichkeit der Seele und der Sorge um sich selbst. Platon, Schüler von Sokrates, sagt, die Seele hat eine ethische Bedeutung, denn sie bezeichnet den, der jeder von uns in Wahrheit ist. Also die Seele ist das, was sie in Wahrheit sind. Nicht das, was sie zu sein scheinen. Ja? Nicht ihr Körper, nicht ihr Aussehen ist das, was sie in Wahrheit sind, sondern ihre Seele. Und die Seele sei das Vermögen der Lebens- und der Charakterwahl. Wenn man sich um die Sorge, um die Seele sorgt, geht es im Erwerb des Wissens, und zwar des richtigen Wissens, das uns in die Lage versetzt, die richtige Wahl zu treffen. Also eine hochstehende Seele, formuliere ich es mal so, in Platons Sicht der Dinge, ist eine, die wissend ist und die immer die richtige Wahl zu treffen weiß, die also in kritischen, schwierigen Entscheidungen weiß, wozu sozusagen oben und unten ist, was richtig ist, was falsch, was ethisch zu rechtfertigen ist und was nicht. Einer der großen Auf- und Abräumer dieser Zeit war dann der Platon-Schüler Aristoteles. Der hat den Vorgängern eine Menge Denkfehler nachgewiesen. Das nachzuvollziehen wäre sicher ein ganzer Abend. Das möchte ich nicht tun. Ich möchte Ihnen nur die wichtigsten Positionen von Aristoteles kurz zuwerfen. Er geht davon aus, dass es eine Einheit gibt von Seele und Leib. Ja, von Seele und Körper eine Einheit. Die Seele sei das Lebensprinzip eines Organismus und sie mache ihm zu dem, was er ist. Sie ist die Ursache seines Wesens und seines Seins. Hier haben wir ein paar Vorstellungen angedeutet, die Sie durchaus auch in aktuellen Diskussionen noch finden. Ich sage Ihnen vielleicht noch, wie sich auch in Sprichworten in der Antike die Seele immer wieder niedergeschlagen hat, wie sie da interpretiert wurde, zum Beispiel bei Publilius Syrus, der schrieb, die Sprache ist ein Spiegelbild der Seele, wie der Mann so seine Rede. Wenn man das ernst nimmt, dann muss man natürlich auf seine Worte achten. Er sagt an anderer Stelle, ein Körper ohne Seele, das ist ein Mensch ohne Freunde. Also in dem Bild die Seele als Freund des Körpers. Seneca sagte, summum bonum est animi concordia. Das höchste Gut ist der Einklang der Seele mit sich selbst. Wenn die Seele mit sich selbst in Einklang steht, das sei das Höchste, was man erreichen könne. An anderer Stelle formuliert er, das höchste Gut ist die unzerstörbare Festigkeit, Umsicht, Erhabenheit, Gesundheit, Freiheit, Harmonie und Schönheit der Seele. In einer Überlieferung wird Aristoteles zugeschrieben, der Satz, wie die Augen ihr Licht aus der Luft in der Umgebung beziehen, so bezieht die Seele das Licht des Wissens aus der Literatur. Sie können sich denken, dass der Satz mir sympathisch ist. Insgesamt kann man sagen, dass die Philosophien der Griechen und der Römer, wie später übrigens auch das Gedankengut im Mönchtum, gar nicht unbedingt dazu da waren, große, komplexe, theoretische Gebäude zu schaffen. Vielmehr ging es den meisten Philosophen darum, einem Anleitungen an die Hand zu geben, wie man sein Leben gut einrichten kann. Sehr viel von dem, was in der Antike gedacht war, ist zu verstehen als philosophische und geistige Übungen, die man vollzieht, um sich selbst zu formen. Und eine dieser Übungen, die auf die Seelengröße abzielt, ist der sogenannte Seelenflug. Das finden Sie zum Beispiel bei Marc Aurel sehr schön dargestellt. Da wird als geistige Übung einem angeraten, sich zu erheben über die Dinge. Also wie ein Adler sich in die Lüfte erhebt und von oben eine ganz andere Perspektive hat, so soll man das als geistige Übung immer wieder auch mit den Dingen des Lebens vollziehen. Man soll sich selbst sozusagen in die Lüfte schwingen, Abstand nehmen, zum Beispiel von diesem Hörsaal, von den Nöten des Studiums oder den Nöten der Lehre und mit Abstand aus einer Flugposition heraus auf die Dinge gucken und sehen, es ist eigentlich alles nichtig. Es ist nicht so wichtig, wie wir meinen. Das wird als eine Übung beispielsweise empfohlen. Und wie gesagt, es gibt eine Menge Argumente dafür, dass man die gesamte antike Philosophie so interpretieren kann. Es geht mehr darum, wie man sein Leben formt, wie man mit geistigen Übungen sich selbst bildet, als um große theoretische Gebäude. Das war vielleicht etwas heller. Wir haben ja vorher schon mal gehört, Psyche, Soma, das gegenübergestellt wird, der Begriff Leib, dem der Seele. Und in der Tat ist es ein nach wie vor großes Fragezeichen in der philosophischen Diskussion, das sogenannte Leib-Seele-Problem, das man auch als Körper-Geist-Problem bezeichnet. Das ist letztendlich auch schon in der Philosophie der Antike vorgezeichnet, aber verschärft tritt es auf im Denken des René Descartes. Auch die Gedanken wieder nur in sehr großer Verknappung dargestellt. Für Descartes ist der Leib res extensa, also ein ausgedehntes Ding, ein Körper. Ja? Und an anderer Stelle sagt er auch, der Leib ist eine Maschine. Die Seele dagegen ist res cogitans, eine denkende Substanz. Und so kommt Descartes bei der Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele, von Körper und Geist zu einem Dualismus, eine Position, die Sie auch heute noch finden können in der Diskussion, einem Dualismus, der sagt, Geist und Körper sind getrennte Substanzen, die aber in Wechselwirkung miteinander stehen können. Und diesen Dualismus hat Descartes versucht zu beweisen. Wie ist er dabei vorgegangen? Er hat als erstes eine Beobachtung gemacht, die wir alle machen können, nämlich, wir können die Existenz unseres Körpers und sämtlicher körperlicher Objekte bezweifeln. Das machen wir nicht sehr häufig, jedenfalls nicht im Alltag, weil wir dann nicht allzu weit kommen. Das ist auch im Straßenverkehr nicht zu empfehlen. Aber Sie kennen das vielleicht als geistige Übung, als geistiges Spiel, dass Sie eine Position einnehmen, in der Sie die Existenz alles Materiellen anzweifeln können, alles Körperlichen. Was wir dann aber nicht machen können, sagt Descartes, ist die Existenz unseres Verstandes bezweifeln. Denn Zweifeln ist bereits ein Geisteszustand und damit sei, so Descartes, die Existenz des Verstandes bestätigt. Sie kennen diesen Satz cogito ergo sum, ich denke also bin ich. Genau das ist die Schlusskette, die er da macht. Die ist natürlich hochgradig heikel, die würden wir heute so nicht mehr aufstellen können. Aber gleichwohl hat sie für die philosophische Debatte eine Menge ausgelöst und losgetreten. Und ein Punkt, der wahrscheinlich massiv Descartes Denken zu verdanken ist, ist das, was wir heute häufig als selbstverständlich ansehen, nämlich eine Trennung von Körper und Geist. Das ist nicht selbstverständlich, das ist selbstverständlich in der westlichen Denktradition. Es gibt aber sehr andere, davon abweichende Vorstellungen. Das konkretisiert sich beispielsweise in der Medizin. Sie wissen wahrscheinlich, haben es beobachtet schon, dass zunehmend in medizinischen Kreisen zum Beispiel Ideen, Vorstellungen aus der chinesischen Medizin Einfluss nehmen. Ja, ich glaube, nicht weit von hier ist eine Klinik, die genau sich auf traditionelle chinesische Medizin kapriziert. Und mittlerweile, die Mediziner sind ja eher Erfahrungswissenschaftler und gehen relativ entspannt mit harten Theorien um, sie interessiert das, was am Ende rauskommt. Mittlerweile sagen westliche Mediziner, dass man mit der östlichen, der chinesischen Medizin Dinge erreichen kann, die man mit westlichen Mitteln nicht erreichen kann und umgekehrt. Wo liegt der zentrale Unterschied? Eine andere Vorstellung davon, wie das Verhältnis von Körper und Geist aussieht. In der chinesischen Vorstellung ist diese Trennung, wie sie spätestens seit Descartes in der abendländischen Denktradition massiv vorgenommen wird, die ist in der chinesischen Vorstellungswelt so nicht aufzufinden. Sie sehen also, es hat eine Menge Bedeutung, was unter dem Leib-Seele-Problem so diskutiert wird. Ich möchte Ihnen mal zu meiner Entspannung und Ihrer Erheiterung ein kleines Gedichtlein vortragen lassen. Ich hoffe, dass es klappt. Ich schaue mal nach. Also wenn es zu leise ist, dann lassen wir es nochmal laufen.
Professor Bumke hat neulich Menschen erfunden, die kosten zwar laut Katalog ziemlich viel Geld, doch ihre Herstellung dauert nur 7 Stunden und außerdem kommen sie fix und fertig zur Welt. Man darf dergleichen Vorteile nicht unterschätzen. Professor Bumke hat mir das alles erklärt und Ich merkte schon nach den ersten Worten und Sätzen, die bunkischen Menschen sind das, was sie kosten, auch wert. Sie werden mit Bärten oder mit Busen geboren, mit allen Zubehörteilen, je nach Geschlecht. Durch Kindheit und Jugend würde nur Zeit verloren, meinte Professor Bunke, und hatte ja recht. Er sagte, wer ein Sohn, der Rechtsanwalt sei, etwa benötige, brauche ihn nur zu bestellen, man liefere ihm freier Fabrik in des Vaters Kanzlei, promoviert und vertraut mit den schwersten juristischen Fällen. Man brauche nun nicht mehr 20 Jahre zu warten, dass das Produkt einer unausgeschlafenen Nacht auf dem Umweg über Wiege und Kindergarten das Abitur und die übrigen Prüfungen macht. Es sei auch denkbar, das Kind werde dumm oder krank und sei für die Welt und die Eltern nicht recht zu verwenden. Oder sei musikalisch, das gebe nur Zank, weil seine Eltern nichts für Musik verständen. Nicht wahr, wer könne denn wirklich wissen, was später aus einem anfangs ganz reizenden Kind wird? Bunke sagte, er liefere auch Töchter und Väter und sein Verfahren habe sich selten geirrt. Nächstens vergrößere er seine Menschenfabrik. Schon heute liefere er 219 Socken. Misslungene Aufträge nehmen natürlich zurück. Die müssten dann nochmals durch die verschiedenen Retorten. Ich sagte, da sei noch ein Bruch in den Fertigartikeln, in jenen Menschen aus Bunkes Geburtsinstitute. Die seien konstant und würden sich niemals entwickeln. Da gab er zur Antwort, das ist ja gerade das Gute. Ob ich tatsächlich von sich entwickeln was halte? Professor Bunke sprach es in gestrengem Ton. Auf seiner Stirn entstand eine tiefe Falte und dann bestellte ich mir einen 40-jährigen Sohn.
Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, und zwar völlig im Ernst. Jeden Einzelnen von Ihnen geht die Frage, glaube ich, was an. Sind Sie eine Maschine? Was denken Sie? Sie stammen sicherlich nicht aus Professor Bumkes Retorten, darüber sind wir uns einig. Aber sind Sie eine Maschine?
Der Körper schon, weil er wird ja gesteuert. Vom Geist, vom Hirn. Der Körper selber ist schon eine Maschine.
Also Ihre Antwort ist, ja, ich bin eine Maschine, was meinen Körper betrifft. Der wird aber vom Geist gesteuert. Und mein Geist ist keine Maschine. Okay.
Auch in diesen Freiheitswillensbeschäftigungen, da gibt es auch welche, die sagen, es gibt gar nicht.
Also Sie verweisen darauf, dass es Theorien gibt, die Freiheit des Willens leugnen. Also nichts da mit dem Geist, der den Körper steuert. Tja, was machen Sie jetzt da mit Ihrem Geist?
Dass ich halte mit etwas nur durch Einfluss von außen, eben zwar kompliziert zusammen, aber verschiedenste Einflüsse, aber dass letztendlich das, wie man entscheidet, oder alles sozusagen erklärbar ist.
Also alles bestimmt. Ja? Das ist die Position, die der Determinismus einnimmt. Ja? Es gibt keinen freien Willen. Letztendlich ist alles determiniert. Und wenn wir nur lang genug forschen, dann finden wir auch heraus, wie das funktioniert. Und dann können wir Professor Bumke spielen. Herr Burgstedt, Sie haben Ihren Geist so ins Rennen geführt. Was macht er denn da? Hat er einen freien Willen?
Für mich selber muss ich sagen, das will ich da so gründen, weil ich mir den Zauber verraten will.
Tja, und dann besuchen Sie solche Vorlesungen hier. Also Sie sagten, für die, die es nicht gehört haben, dass Sie das gar nicht ergründen mögen, um den Zauber nicht zu zerstören. Ja, manchmal sprach man von der Entzauberung der Welt, die durch die Wissenschaft entsteht. Das ist ein Satz, den Sie bei Max Weber finden. Manche haben darauf reagiert, indem sie sagen, naja, dadurch entsteht ja gerade der Zauber, weil wir dann wissen, was übrig bleibt, was wir nicht erklären können. Also, ich nehme mal an, vielleicht stimmen wir einfach mal ab. Wer ist denn der Ansicht, er sei keine Maschine? Also wenn ich das richtig sehe, dürfte das die Mehrheit sein. Machen wir doch die Gegenprobe. Wer ist eine Maschine? Naja, sagen wir mal 2/3 zu 1/3. Ein ordentlicher Anteil Aliens haben wir hier. Okay. Ja, können Sie sicher sein, die einen wie die anderen? Wenn Sie der Frage nachgehen, dann sind Sie bei wirklich sehr, sehr ernsthaften philosophischen Problemen. Und ich kann Ihnen sagen, die sind nicht wirklich gelöst. Wir werden uns ein paar Lösungsversuche oder Antworten nachher noch anschauen, aber vielleicht schauen wir uns mal an, in welchem argumentativen Dilemma wir stehen. Es gibt, wenn Sie so wollen, wenn Sie über das Leib-Seele-Problem diskutieren wollen, also gibt es einen freien Willen, gibt es etwas, das nicht körperlich ist, nicht materiell und so weiter, dann können Sie im Prinzip von 3 Annahmen ausgehen, aber immer nur von einer dieser 3. Ja? Untereinander widersprechen die sich, also Sie müssen sich entscheiden. Die erste Annahme lautet, der Leib ist physisch materiell und die Seele ist nicht physisch materiell. Die zweite Annahme sagt, die Seele hat auf den Leib eine kausale Wirksamkeit. Wenn erstens stimmt, kann zweitens nicht richtig sein und umgekehrt. Die dritte Annahme, die im Widerspruch zu den anderen beiden steht, sagt, der Bereich des physisch-materiellen ist kausal geschlossen. Eine dieser 3 Positionen können Sie voraussetzen. In dem Moment, wo Sie das getan haben, können Sie mit den anderen 2 nicht mehr leben. Setzen wir das einfach mal voraus. Glauben Sie mir an dem Punkt. Darüber sind sehr lange Diskussionen geführt worden. Das ist, wenn Sie so wollen, das Ergebnis eines sehr langen Denkprozesses, dass man genau diese 3 Annahmen nicht unter einen Hut bekommt. Auch das wiederum zu entwickeln, diesen ganzen Gedankengang, würde mehr Zeit beanspruchen, als Sie mir heute Abend wahrscheinlich geben wollen. Und ich Ihnen. Also, diese 3 Annahmen kriegen Sie nicht unter einen Hut. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Antworten, oder nicht welche, sondern nur ein paar der Antworten schauen wir uns an, die auf dieses Dilemma, dieses argumentative Dilemma denn so gegeben werden. Welche Theorien kursieren da? Da gibt es zum Beispiel eine Theorie, die wird Interaktionismus genannt. Die geht davon aus, dass Leib und Seele verschieden sind, dass sie aber in Wechselwirkung zueinander stehen. Wie auch immer dann diese Wechselwirkung definiert werden. Da gibt es natürlich wieder viele Theoretiker in der Theorie Interaktionismus, die dafür unterschiedliche Erklärungsmodelle anbieten. Eine weitere Antwort auf das Leib-Seele-Problem ist der Epiphänomenalismus. Ich hatte gehofft, dass ich das Wort rauskriege. Ein schwieriges Wort. Diese Theorie sagt, dass geistige Zustände reine Begleiterscheinungen von Hirnprozessen sind, ohne selbst irgendeine Wirkung zu haben. Ja? Der Leib beeinflusst also die Seele, aber nicht umgekehrt. Wenn es sowas wie Geist gibt, ist es, wenn Sie es salopp formulieren wollen, ein kleines Sahnehäubchen obendrauf, das ein kleiner Reflex ist auf das, was das Körperliche im Grunde zeitigt. Eine weitere Theorie, ein weiterer Denkansatz, eine Antwort auf das Leib-Seele-Problem ist der Monismus. Der sagt, dass entweder alles nur seelisch ist oder nur körperlich. Ja? Und dafür gibt es dann wiederum verschiedene Beispiele. Das Wort ist falsch geschrieben, sehe ich gerade. Da finden Sie zum Beispiel den Panpsychismus. Der geht davon aus, dass die Körperwelt nicht als physisch-materiell angesehen werden kann, sondern als seelisch. Das ist eine vergleichsweise, also in der Philosophie nicht sehr oft eingenommene Position. Sie finden die aber sehr wirkungsmächtig in manchen, sagen wir mal, Geistesströmungen. Ich denke, dass das etwas ist, was Sie zum Beispiel sehr häufig in anthroposophischen Gedankengängen finden. Dann das Gegenbeispiel innerhalb des Monismus, das Gegenbeispiel zum Panpsychismus wäre der Materialismus. Der sagt, auch die Seele ist physisch materiell und kann selbst keine kausale Wirksamkeit entfalten, keine ursächliche Wirksamkeit entfalten. Also auch die Seele ist nichts weiter als etwas Körperliches. Man hat diese ganze Frage darum, Sie erinnern sich um das Leib-Seele-Problem und so weiter auch. Ah, ich habe noch eine vergessen, eine Seite, die darf ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Wo habe ich es denn? Ja, Entschuldigung. Nachtrag noch, es gibt eine weitere Antwort, die sogenannte Identitätstheorie, die da sagt, Geist und Körper sind identisch. Es gibt keinen Unterschied. Manchmal vermischen sich diese Theorien. Sie können also zum Beispiel auch eine materialistische Identitätstheorie vertreten. Es gibt einen weiteren Ansatz, den Reduktionismus. Der sagt, und das ist etwas, was heute in der Forschung häufig eine Rolle spielt, geistige Zustände seien mit Hirnzuständen identisch und können daher vollständig durch sie erklärt werden. Und durch neurowissenschaftliche Beschreibungen, bei denen sei man halt noch nicht immer ganz so weit, wie man möchte, aber wenn diese Erkenntnisfortschritte weitergingen, dann könnte man auch eine vollständige Beschreibung erreichen. Im Übrigen gibt es dort sehr, sehr große Fortschritte in den letzten 10, 15 Jahren innerhalb der Hirnforschung. Da ist eine Menge Spannendes passiert. Sie erinnern sich an unseren Indianer und Eskimo. Ich hatte Sie gefragt, nachdem Sie jetzt beide Figuren erkennen können, wer oder was schaltet da um? Manche haben das etwas ironisch bezeichnet, das Gespenst in der Maschine sei es. Ja? Man kann das auch noch salopper sagen und die Frage stellen, wer hält eigentlich den Laden zusammen? Ich möchte Ihnen ein Modell ein bisschen ausführlicher noch darlegen, mit dem ich mich etwas intensiver beschäftigt habe. Der Philosoph Karl Raimund Popper hat sich auch mit diesen Fragen intensiv beschäftigt. Er hat zusammen mit John Eccles, einem Neurophysiologen, ein Werk verfasst, dessen englisches Original 1977 erschienen ist. Das heißt, das Ich und sein Gehirn. Ich versuche Ihnen mal den Gedankengang von Popper ein bisschen darzulegen, weil ich den ganz interessant finde. Vielleicht sind Sie Popperianer, Herr Burgstedt. Schauen wir mal. Popper sagt, das Gehirn ist, und das ist jetzt als Bild zu verstehen, nicht als Fakt, ja, als Metapher zu verstehen, das Gehirn sei der Computer, und das Ich sei der Programmierer oder das Kontrollzentrum des Organismus. Das ist ein Punkt, von dem er ausgeht. Sie kennen ein Phänomen, nämlich Sie legen sich irgendwann in ein paar Stunden schlafen, dann wachen Sie am nächsten Morgen auf und siehe da, Sie sind immer noch der gleiche. Komisch, ne? In dieser Zeit hat Ihr Körper ja durchaus einige Veränderungsprozesse durchlaufen. Da ist ja immer was in Bewegung in dem Laden. Da ruckelt es mächtig in dieser Maschine. Woher kommt das, dass wir eine Ich-Identität haben? Darunter verstehen die Philosophen eben genau diesen Vorgang. Also sie können auch über Phasen der Bewusstlosigkeit hinweg ihre Identität als Ich, als Subjekt, als Person erhalten. Popper sagt, diese Ich-Identität hängt mit der Körperidentität zusammen und die Körperidentität spielt sich auf der Basis der Gene ab. Also der genetische Code, wenn Sie so wollen, der ist auch nach dem Aufwachen noch der gleiche. Auch wenn die Stoffwechselprozesse beispielsweise bei Ihnen doch einiges umgerührt haben. Popper sagt weiter, das Ich scheint seinen Sitz im Gehirn zu haben. Also, ist übrigens auch nicht so ganz neu. Descartes vermutete beispielsweise schon, dass es im Gehirn zu finden sei, und zwar in der Zirbeldrüse. Popper fährt fort, er sagt, es scheint keinen bestimmten Teil des Gehirns zu geben, der diesem einen Ich entspricht. Also wir können das, was wir unter Ich verstehen, nicht einem Teil des Gehirns allein zuordnen oder einem bestimmten Teil zuordnen. Er schließt es aus Beobachtungen, nämlich, dass das, also die auch Eccles dann als Neurophysiologe gestützt hat, die kommen dazu zu sagen, das gesamte Gehirn muss hochaktiv sein, um mit dem Bewusstsein verbunden zu bleiben. Popper nennt es eine Zusammenarbeit von unvorstellbarer Komplexität. Und deshalb sagt er auch, das Gehirn gehört dem Ich und nicht umgekehrt. Popper hat an anderer Stelle auch mal sich geäußert über die Fragen des der Willensfreiheit, die wir vorher ja damit verbunden haben mit dieser Thematik. Er hat mal in einem Gespräch, das ich mit ihm mal führen durfte, gesagt, als ich ihn fragte, sind wir eine Maschine? Und er meinte, ja, wir sind eine biochemische Maschine. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir keinen freien Willen haben. Er beschrieb das mit folgendem Umstand. Er sagte, dass in unserem Gehirn hochkomplexe chemische, elektrochemische Prozesse ablaufen, dass schon bei kleinsten chemischen Experimenten, kleinsten Reaktionen, sagen wir mal, von klar definierten zwei Substanzen, es immer nur eine Vorhersagewahrscheinlichkeit gibt, aber keine absolute Vorhersagbarkeit des Ergebnisses. Wenn man das hochrechnet und diese hochkomplexe Maschine sich anschaut, dann ist so viel möglich, dass man nicht mehr davon reden kann, dass alles determiniert sei. Ich weiß nicht, ob der Gedankengang nachvollziehbar ist. Also, dadurch, dass die Möglichkeiten, die wir als biochemische Maschine haben, in unseren biochemischen Prozessen, sich ungeheuer potenzieren, schließt Popper, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es keine Freiheit des Willens gibt. Es sei einfach so viel Spielraum drin in dieser Maschine, dass man nicht sagen kann, es sei alles determiniert. Ich möchte mit Ihnen vielleicht noch ein kleines Gedankenexperiment aus der Philosophie heraus durchgehen. Und zwar ist es zu finden bei einem amerikanischen Philosophen, dem Hilary Putnam. Putnam schreibt in einem Buch, das 1982 auf Deutsch erschienen ist, Man stelle sich vor, ein Mensch, du kannst dir auch ausmalen, dass du selbst es bist, sei von einem bösen Wissenschaftler operiert worden. Das Gehirn dieser Person, dein Gehirn, ist aus dem Körper entfernt worden und in einen Tank mit einer Nährlösung gesteckt worden, die das Gehirn am Leben erhält. Die Nervenenden sind mit einem super wissenschaftlichen Computer verbunden worden, der bewirkt, dass die Person, also deren Gehirn es ist, der Täuschung unterliegt, alles verhalte sich völlig normal. Da scheinen Leute, Gegenstände, der Himmel und so weiter zu sein. Doch in Wirklichkeit ist alles, was diese Person, was du erlebst, das Resultat elektronischer Impulse, die vom Computer in die Nervenenden übergehen. Der Computer ist so gescheit, dass, wenn diese Person ihre Hand zu heben versucht, die Rückkopplung vom Computer her bewirkt, dass diese Person sieht und fühlt, wie die Hand gehoben wird. Darüber hinaus kann der böse Wissenschaftler durch Wechsel des Programms dafür sorgen, dass ein Opfer jede Situation oder Umgebung nach dem Willen des bösen Wissenschaftlers erlebt bzw. halluziniert. Er kann auch die Erinnerung an die Gehirnoperation auslöschen, sodass das Opfer den Eindruck hat, immer schon in dieser Umwelt gelebt zu haben. Dem Opfer kann es sogar so scheinen, dass es da sitzt und diese Worte hört, die von der amüsanten, doch ganz absurden Annahme handeln, es gebe einen bösen Wissenschaftler, der den Leuten die Gehirne herausoperiert und sie in einen Tank mit einer Nährlösung gesteckt hat, durch die die Gehirne am Leben erhalten werden. Die Nervenenden sollen mit einem superwissenschaftlichen Computer verbunden sein, der bewirkt, dass die Person, deren Gehirn es ist, der Täuschung unterliegt, dass sie in einem Hörsaal sitzt und in einem Vortrag eines Professors an dieser Hochschule zuhört. Sind Sie ein Gehirn im Tank? Was meinen Sie? Bitte? Ob man das feststellen kann? Tja, das ist tatsächlich die Frage. Ne? Die Frage, die Sie stellen, ist, wie kann ich mir sicher sein, dass ich es nicht bin? Dass ich kein Gehirn im Tank bin. Das ist die Frage, die Sie umtreibt. Es gibt eine... Dieses Szenario, das Putnam hier aufzeigt, ist eine logische Falle. Und er hat in einer sehr komplizierten Argumentation gezeigt, wie man aus der Falle rauskommt. Aber diese Argumentation jetzt zu wiederholen... funktioniert nicht, weil wir dann erstmal so ein paar Semester Logik miteinander machen müssen. Das ist nicht ganz so einfach, das nachzuvollziehen. Da müssen wir auch ein bisschen formalisieren und so weiter. Ich weiß nicht, wie weit Ihnen das Spaß macht. Ich glaube, dass wir... Ich möchte mit Popper antworten. Ja? Wenn Ihre Frage ist, wie kann ich mir sicher sein? Als ich Popper sprach, sagte er in einem bestimmten Gedankengang, es ist möglich, dass einer von uns beiden, hier jetzt in diesem Raum, er oder ich, dass einer von uns beiden Jesus sei. Habe ich gesagt, ich bin's nicht. Darauf sagte Popper, was Sie meinen ist, Sie sind sich sicher genug. Ja? Absolute Sicherheit habe ich nicht. Vielleicht war ich es in dem Moment. Ich war mir sicher genug. Ja? In solchen Fragen kriegen Sie keine absolute Sicherheit zustande. Wie wir in unserem ganzen Denken und in unserem ganzen Wissen immer von Vermutungen ausgehen. Es bleibt nichts als Vermutungswissen. Wir haben keine Sicherheit. Also, ob Sie ein Gehirn im Tank sind, und ich vielleicht auch, können wir nicht entscheiden. Es mag ein bisschen beunruhigend sein zu dieser Abendstunde, aber aus der Nummer kommen wir nicht so einfach raus. Damit ich aus dieser Nummer rauskomme, gibt es noch ein Gedicht.
Entwicklung der Menschheit. Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da saßen sie nun, den Flöhen entflohen, in zentral geheizten Räumen. Da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie sind in dem Weltall in Fühlung, sie putzen die Zähne, sie atmen modern. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Sie schießen die Pflegschaften durch ein Rohr, sie jagen und züchten Mikroben, sie versehen die Natur mit allem Komfort, fliegen steilen Himmel empor und bleiben zwei Wochen oben. Was ihr Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Plattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und vernichtet betrachtet, sind sie im Grund noch immer die alten Affen.
Dankeschön. Bitte? Den Vermutungswissen, ja, ist ein Begriff, der bei Popper eine Rolle spielt, der eine große Tradition hat, der im Mittelalter schon bei Nikolaus von Kues zu finden ist und in der Antike auch schon bei dem einen oder anderen Skeptiker. Ich glaube, Sie hatten sich gemeldet.
Zum Zufall keine Eskimos in Felsmänteln kennen würde, würde mein Gehirn trotzdem versucht, ihn zu schalten? Müsste das nicht dran gehen, was?
Nee, das ist ein Spiel, das in einen, also sehen können, den Eskimo und den Indianer, setzt im Grunde eine gewisse Mustererkennung voraus. Ja? Also unser Gehirn entwickelt sich, indem es ja, die Hirnphysiologen sprechen davon, dass wir im Gehirn Landkarten anlegen, ja, die für bestimmte Mustererkennung zuständig sind. Also, dass Sie zum Beispiel eine Tomate als Tomate erkennen können, liegt nicht daran, dass Ihr Gehirn jede Tomate, die Sie irgendwann mal vor den Augen hatten, als einzelne Tomate in Ihrem Gehirn auf irgendeinem Neuron als Information abspeichert, sondern das Muster Tomate abspeichert. Ja. Und wir sind Sinnmaschinen, ja, wir suchen immer nach Sinnzusammenhängen, auch wenn gar keine da sind. Auf dem Weg gelingt es ihnen sozusagen, Repräsentationen, die bereits da sind, wiederzuerkennen. Ja. Der Prozess, wie Repräsentationen gebildet werden, ist eine Extrauntersuchung, die Hirnphysiologen machen. Da gibt es auch wiederum einige Erkenntnisse und Theorien aus der letzten Zeit, die recht spannend sind. Da gibt es im Übrigen einen Forscher, einen Wissenschaftler, der sich da einen Namen gemacht hat, weil er diese Prozesse relativ gut auch populär darstellen kann. Der Mann heißt Manfred Spitzer, lehrt in Ulm, hat eine eigene Sendung auf dem versus BR Alpha, glaube ich, ne, vom Bayerischen Rundfunk und hat einige Bücher geschrieben, die zumindest in Teilen verständlich sind, auch für Leute, die nicht aus den Neurowissenschaften kommen. Da gibt es einen Band, der heißt Lernen, sehr interessant. Da können, glaube ich, wir Lehrenden etwas lernen, aber auch die Lernenden, wie ja, das Hirn lernt. Aber ich denke, ganz vereinfacht und grob gesprochen, Sie müssen ein Muster erkennen können, um es zu erkennen, ein bisschen tautologisch. Wenn Sie aus einem anderen Kulturkreis kommen, können Sie dieses Wechselspiel nicht machen, aber dann würde ich andere für Sie finden. Ich wiederhole es nochmal, dass es einen Unterschied bei der Mustererkennung gibt zwischen Kindern und Erwachsenen. Sie nannten das Beispiel eines Fixierbildes, so nennt man die Dinger, bei dem Erwachsene 9 Liebespaare im Akt sehen und Kinder 12 Delfine. Ja, klar, ich denke, das bestätigt das, was wir vorher gesagt haben. Sehen Sie mal, dass uns Erwachsenen das eine oder andere verloren gegangen ist und dass die Kinder auch noch was haben, worauf sie sich freuen können. Also. Die weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.